Es war alles viel. Ich war komplett durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte gar keinen Zugriff mehr, irgendwie mal eine Sekunde zu genießen. Es ging alles nur noch mega schnell. Dann sind nur noch, gehst von einem Match zum nächsten und da ein Interview, da ein Telefonat mit irgendeiner Zeitung kurz vorm Flieger. Es war echt extrem viel und ja, nach Wimbledon war ich dann wieder verletzt, hatte OP. Da konnte ich dann wieder ein bisschen runterkommen, Zeit zu Hause genießen. Da bin ich auch einfach ein riesen Fan von. Ich brauche das auch.
Folge 117, liebe Advantage-Fans und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. Bei uns ist es Samstagmorgen, Early Bird Runde. Neue Folge mit Oscar Otte. Hallo in die Leitung.
Hallo.
Danke, dass du dir Zeit nimmst, so früh am Morgen mit Familie, mit Verletzungssorgen, mit Hunden. Wir wissen das sehr zu schätzen und auch einen guten Morgen an den neuen Gastgeber des Advantage Podcasts, an Daniel Wally Massur. Guten Morgen.
Moin, moin.
Genau, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben eine ganz lange Folge 116, eine Pilotfolge aufgenommen, auf allen Podcast-Anbietern und auch auf YouTube verfügbar. Daniel Massur, der Tennisprofi aus München, ist seit 2 Wochen gleichberechtigter Co-Host dieses Podcasts. Darüber freue ich mich sehr. Auch vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten von euch, für das Feedback unter dem YouTube-Video. Ihr findet den Kanal unter Advantage Podcast oder wenn ihr Advantage Podcast einfach in der Suchleiste eingibt, kommt sofort die Folge. Und auch richtig coole Aufrufzahlen auf Spotify, Apple und bei allen Podcast-Anbietern. Wir haben heute glücklicherweise Oscar Otte zu Gast. Ihr kennt ihn natürlich als Tennisfreaks. Nochmal ein paar Daten ganz kurz. Career High 36, momentan auf 390. Natürlich wegen Verletzungssorgen, sonst sehe das ganz anders aus. Drei Halbfinals auf ATP-Tour. Ihr kennt das noch aus dem Frühjahr 22. München, Stuttgart und Halle gerockt und US Open. Achtelfinale auch schon vorzuweisen. 2021 leider verletzungsbedingt lange ausgefallen, 2022 schon mal mit einer Arthroskopie am Innenmeniskus, dann wieder gespielt mit durchwachsenen Ergebnissen, aber wie man auch im Hintergrund weiß, nicht immer schmerzfrei und nicht immer voll fit. 2023 dann nach Wimbledon hat er rausgezogen und sich nochmal einer OP unterzogen. Genau, soweit mal ein bisschen als Vorspiel, als kommunikatives Vorspiel. Und Oskar, du hast mir heute Morgen um 5:50 Uhr eine WhatsApp geschrieben, dass alles klappt. Da warst du schon wach, weil du hast Nachwuchs und bist da ganz auch normal dabei mit den Verpflichtungen.
Ja, natürlich. Also da war ich schon, wie gesagt, vorhin knapp eine Stunde wach und deswegen ist es eigentlich aktuell eine normale Zeit, so die letzten Monate. Ja, bin Vater geworden letztes Jahr und ist eine mega coole Zeit, aktuell auf jeden Fall. Deswegen ist natürlich blöd, natürlich mit der Verletzung wieder mal mit dem Knie, aber dann kann ich meinen Pflichten als Vater gut nachgehen. Bin viel zu Hause die letzten Monate, sehe die Kleine aufwachsen. Von daher ist eigentlich aktuell alles halb so wild.
Das ist ein Riesenvorteil sozusagen im sportlichen Nachteil, dass du sozusagen viel, viel mehr mitbekommst.
So blöd es klingt, kann man das sagen, natürlich. Ich würde natürlich jetzt lieber auch irgendwie auf dem Turnier irgendwo sein und Ergebnisse einfahren, keine Frage. Aber ja, seit letztem Juli haben sich natürlich, will jetzt nicht sagen, die Prioritäten versetzt, aber man merkt schon, dass es aktuell anders die Gedanken auch sind und ich genieße einfach jede Sekunde, die ich natürlich zu Hause bin und mit meiner Frau, den Hunden und der Kleinen verbringen kann.
Ist es bei dir so gleichberechtigt? Also machst du eine Nacht, macht sie eine Nacht oder wie teilt ihr euch das auf?
Ja, wir teilen das schon relativ fair auf, würde ich sagen, keine Frage. Vielleicht macht meine Frau ein bisschen mehr in der Nacht. Tagsüber, wenn ich da bin, versuche ich so viel es geht zu machen, rund ums Training oder Athletiktraining oder Reha-Training. Ich mache das auch gerne, also da ist nichts gezwungen und es läuft eigentlich alles super.
Wolli, mal zu dir. Du warst gar nicht geplant heute eigentlich für diese Folge. Du bist in England und London, spielst ein Future-Turnier. Wo treffen wir dich gerade an?
Ja, ich bin jetzt gerade hier in meinem Airbnb. Hab heute früh noch ein bisschen Zeit vor dem Training und ja, freue mich natürlich, dass ich hier joinen kann. Und ja, bin ja jetzt auch seit ein paar Wochen Weltenpapa.
Deswegen kann ich es zumindest, wenn ich die Snaps von Oscar bekomme, heute Morgen auch schon Babybrei-Alarm, kann ich es irgendwie ein bisschen auf kleiner Ebene nachvollziehen, wie es ist, wenn man außerhalb vom Platz dann doch ein bisschen was anderes zu tun hat. Deswegen, Oscar, kann ich mir vorstellen, dass es aktuell ja schon auch eine entspannte Zeit zu Hause ist, viel zu Hause zu sein. Und dass es schon anders wäre, wenn du dieses Setup zu Hause wahrscheinlich nicht hättest, oder? Wenn du jetzt verletzt wärst. Und ja, mit Family, mit Kind, mit Hunden, das ja, bringt einen schon sehr, sehr gut zur Ruhe, oder?
Ja, definitiv. Also das ist dann wirklich in so einer Situation Gold wert. Ich weiß noch, wie es vor ein paar Jahren war, wo ich ein halbes Jahr nicht spielen konnte wegen meinem Fuß. Da war schon ein Hund da, Hank war schon da und meine damalige Freundin, jetzige Frau, war auch da. Die kennt das natürlich auch alles mit den Verletzungen und weiß, wie hart das ist für mich. Die kennt es natürlich auch von Mats, das ist ihre Cousine. Geht ja die letzten Jahre schon mehr oder weniger so, deswegen die zeigt da immer vollstes Verständnis für, auch wenn ich dann zu Hause bin und eigentlich soll ich auf dem Turnier sein und eigentlich ist ja der Rhythmus, dass ich ein paar Wochen auf dem Turnier bin, dann ein paar Tage zu Hause und es ist jetzt natürlich wieder alles komplett anders. Wir sehen uns mehrere Wochen, Monate am Stück. Klar ist es dann auch mal, geht man sich gegenseitig auf den Sack, keine Frage, aber solche Sachen verstärken natürlich auch die Ehe und es ist, wie du es gerade gesagt hast, ist einfach, wenn die Kleine jetzt nicht da wäre oder die Hunde nicht oder meine Frau und ich jetzt alleine hier rumhängen würde und Verletzungen, dann wird das definitiv alles ganz anders aussehen.
Ja,
Glaube ich.
voll,
Verstehe ich.
Oscar, du warst zweimal bereits zu Gast in Folge 17, Ende 2000. Da hattest du gerade Challenger-Finale und Turniersieg. Tolle Auftritte damals bei den beiden ATP-Turnieren in Köln auch, wenn du dich noch erinnerst. Warst damals auf Career High 135 und auf dem Weg da oben. Und das zweite Mal zu Gast in Folge 57 im September 2021, kurz nach dem US Open Run. Wenn du jetzt an einem Samstagmorgen im April, Ende April 24, an die US Open 2021 denkst, wie denkst du da zurück?
Ja, war auf jeden Fall unglaubliche 3 Wochen mit Quali erste Woche und dann zum ersten Mal zweite Woche beim Slam erreicht. Ich gucke mir teilweise immer noch Videos, Highlights von den Matches an, weil es einfach schön anzusehen ist. Richtig gutes Tennis gespielt und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr positiver Rückblick. Ja, war unglaublich. Ich meine, es war dann noch so halb in Corona irgendwie mit der ganzen Testerei. Wenn man da zurückdenkt, es war natürlich der komplette Wahnsinn. Aber es sind auf jeden Fall sehr schöne Erinnerungen und die kann mir auch keiner mehr nehmen und macht immer wieder Spaß, da ein paar Clips sich anzuschauen, wie gut man da gespielt hatte.
Aber es tut dir, also es gibt auf jeden Fall Energie, wenn du guckst dir Spiele von dir an und so. Also du, es ist nicht so, dass du das alles komplett ausblendest, so.
Nee, auf keinen Fall. Also solche Sachen gucke ich mir sehr gerne an. Was ich sagen muss, jetzt die letzten Monate gucke ich extrem wenig Tennis. Ich gucke natürlich mal ab und zu wenn Strophi spielt oder Andi irgendwie Döppelchen irgendwo, dann schaue ich schon gerne rein. Aber so wie früher extrem viel Tennis gucken, jedes Slam, man braucht jetzt mittlerweile für jedes Grand Slam einen anderen Anbieter, das nervt natürlich auch extrem. Deswegen, das war ich aber immer schon ein Fan von, wenn gute Matches waren, da mal Highlights zu gucken oder ja, bei Instagram, wenn man da 400 Stories markiert wurde, da so ein paar Bälle sich anzuschauen, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja.
Glaube ich. Ja, Struffi hat ja letzte Woche also ein bisschen gut gespielt, ne? Bei 5 Grad, bei 5 Grad die Bälle mit 270 km/h 4 cm an die Linie gespielt für 6 Stunden am Tag. Da kann man schon mal zugucken. Wenn du sowas gesehen hast, also ich wahrscheinlich als Davis Cup Kollege und Tennisprofi, ich weiß ja, dass ihr euch gut versteht, sowas gibt schon positive Energie, gerade für so einen Jungen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Ende vom Finale so geguckt. Wir waren da gerade 2 Tage auf Borkum, einen kleinen Kurzurlaub, 2 Tage gemacht, mit Mats und seiner Freundin auch. Und ja, das war, ich fand, es war, ich bin eh generell ein sehr emotionaler Typ. Ich hatte auch, als er dann gewonnen hat, ich hatte auch einen leichten Kloß im Hals, da kann ich ehrlich sein. Das nimmt einen schon mit und wissen alle, was Strofi für ein toller Typ ist und haben privat auch viel Kontakt. Wir schreiben viel, schicken uns bei Instagram irgendeinen Müll. Von daher, das hat ja jeder Zweite gesagt, es gibt eigentlich kaum Spieler, dem man sowas mehr gönnt. Vor allen Dingen, also wie alt ist er jetzt? 34? Ist er schon? Ist gestern 34 geworden,
Die
ne?
Woche, Mittwoch oder Donnerstag?
Ja, irgendwie sowas, genau, ja. Absolut hochverdient, ist einer der wenigen Spieler ganz oben, wo man sagen kann, ey, der ist mehr oder weniger normal geblieben, mit dem kannst du mal das Gespräch führen, von daher, ey, Hut ab.
Anders als mit Wally, meinst du?
Der ist auch noch eine Ausnahme.
Ja, Schofi war ja Ende letzten Jahres, haben wir eine Trainingswoche in München gemacht zusammen und hat ja auch ein paar von meinen ganz engen Freunden kennengelernt, waren dann nochmal abends essen und die waren einfach alle hellauf begeistert, alles Leute, die Tennis verfolgen und das sind dann halt auch so ein bisschen die Maßstäbe, wenn solche Leute, die noch nie mit einer Person in Kontakt getreten sind, dann auf den ersten Eindruck sagen, boah, ist das ein unfassbar guter Kerl. Deswegen, ja, Props einfach an Struffi. Hab gestern sein Match in Madrid gesehen, sein Auftaktmatch. Und beim Einspielen kommen ja immer die Zahlen und also die Zahlen, so ein bisschen die Informationen über die Spieler. Und bei Career Titles, die Eins, die ist mir direkt ins Auge gestochen. Ja, macht irgendwie was, wenn da keine Null mehr steht. Und er hat dann natürlich noch zu Hause, mega geil.
Ja, sein Begleiter und Physio und Fitnesstrainer Uwe Lietert hat ja auch gesagt, jetzt kann es eigentlich erst losgehen mit dem neuen Selbstvertrauen die nächsten Jahre. Da ist natürlich zu hoffen, dass er nach der Hüftverletzung letztes Jahr dann auch jetzt noch so viele Jahre wie möglich körperlich fit bleibt. Und auch um das nochmal vielleicht auch abzuschließen, was er für ein guter Typ ist, ne? Also ihr könnt euch ja vorstellen, wie viel WhatsApp-Nachrichten Struff auf dem Handy hatte. Nach der Niederlage und Wally und ich haben es trotzdem Anfang der Woche mal probiert, ob wir vielleicht 20 Minuten mit ihm machen können. Ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben, ohne eigentlich eine Reaktion zu erwarten. Und keine 12 Stunden später oder so kam eine ganz liebe WhatsApp. Er ist mit Familie dort, konzentriert sich auf den Sport, hat wenig Zeit. Das muss man ja auch erstmal, also ich weiß, ich rede jetzt hier mit zwei Tennisprofis. Du gewinnst ein ATP-Turnier, hast kaum Zeit, das zu genießen, hast 700 Punkte Masters-Finale zu verteidigen und rasierst einfach mal so eine erste Runde. Ne? Es gibt bestimmt eine nicht so niedrige Prozentanzahl an Tennisprofis, die das nächste Match verloren hätte, Oscar, oder?
Ja, definitiv, definitiv. Ja. Wir haben auch letztens so ein bisschen in der Trainingsgruppe drüber gesprochen. Ich finde es wirklich Wahnsinn, wie Struffi mit Mitte 30, der wirkt einfach so jung und so frisch noch. Das ist Wahnsinn, als wenn er gerade so Anfang 20 wäre, so heiß. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so schwierig auch nachzuvollziehen, irgendwie als Laie. Das ist einfach bemerkenswert, diese Sportjungheit, das. Gut, jetzt hat er letztes Jahr mal einen Rückschlag gehabt mit seiner Hüfte, war ein paar Monate raus. Sonst hätte die ganze Sache vielleicht auch nochmal anders ausgeschaut. Aber es ist einfach, also kann man wirklich in den Hut vorziehen. Und dann dabei jetzt, ich habe heute Morgen über Sky die Highlights gesehen von Strobis Match gestern. Ja, Wahnsinn, mit so einer Selbstverständlichkeit. Gut, natürlich Confidence aus München, auch Höhe Madrid, aber natürlich schon anders zu spielen, viel wärmer. Er ist da über den drüber gerollt, über den Munar. Das war schon echt auch wieder einfach so souverän. Also der hat sich da jetzt da in Richtung erste 20 so gefestigt. Und die anderen wissen das auch. Also wie man da in München bei 4 Grad mit nassen Bällen und Regen die ganze Zeit da wirklich alle Gegner abschießen kann. Also so eine Durchschlagskraft, das habe ich eigentlich in der Form noch nie gesehen. Das gibt es eigentlich gar nicht.
Wally, wie ist das bei dir, wenn du auch nach Verletzung auf dem Weg nach oben bist und Turniersiege feierst? Wie ist das, dieser Mix zwischen Turniersieg genießen und sofort wieder Fokus auf die nächste Woche?
Sehr, sehr schwer, vor allen Dingen ja dann doch körperlich, obwohl man sich nach dem Finale durch die Glücksgefühle einfach extrem gut fühlt, aber es geht dann am ersten, zweiten Tag danach schon relativ zügig bergab. Mir ist halt gestern aufgefallen, dass er die Strophy, die erste Runde halt am Freitag gespielt hat. Das ist halt dadurch bedingt, dass er gesetzt war, Freilos hatte in Madrid. Deswegen ist es halt schon nochmal ein kleiner Bonus, dass man 2, 3 Tage mehr frei hat als jetzt üblicherweise, wenn man direkt die Wochen back-to-back spielt. Aber wie Oskar gerade schon gesagt hat, es war unglaublich, wie er gespielt hat und vor allen Dingen im ersten Satz. Ich habe es hier mit dem Flo zusammengeguckt, mit dem Flo Meier. Ich meine, wer soll da wenn der Schofi so anpresst, wie soll da ein Kraut gegen gewachsen sein? Also klar, vielleicht Prime Rafa auf Clay, aber er spielt, wenn er so spielt, gegen jeden Spieler dieser Welt mindestens einen engen Satz. Das war unfassbar, wie er da gespielt hat, muss ich sagen.
Definitiv, wir werden das weiter beobachten. Ihr werdet das vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, schon beobachtet haben. Mögliches Achtelfinale wäre gegen Carlos Alcaraz eine Neuauflage des Masters-Finals in Madrid von letzten Jahr. Oscar, ich habe es eingangs erwähnt, Arthroskopie im Innenmeniskus 2023 nach Wimbledon, eine erneute OP. Du hast im Herbst vergangenen Jahres hast du es probiert zu spielen, unter anderem in Antwerpen und Anfang 24 drei Turniere gespielt. Nimm uns doch mal mit, soweit du uns mitnehmen kannst. Du wolltest eigentlich jetzt auf die Tour zurückkehren und es gab einen kleinen Rückschlag. Wo stehst du jetzt im April 24 körperlich?
Ja, es ist die letzten Monate ziemlich zäh alles mit der Kniegeschichte, muss man sagen. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen einen neuen Fitnesstrainer. Da bin ich extrem zufrieden und wir sind da echt richtig gut am Aufbauen. Jetzt hat es mir letzte Woche beim Training an der Innenseite wieder so ein bisschen reingestochen. Jetzt nichts Dramatisches. Also ich kann nochmal gehen, ich kann alles nochmal machen, ich kann auch nochmal weiter trainieren. Ist natürlich im Aufbauplan ein kleiner Rückschritt, ne? Also wir waren jetzt eigentlich so weit, dass man mit einem guten Laufprogramm startet, dass ich in ein, zwei Wochen wieder matchfähig bin, dass ich auch nicht nur ein Match spielen kann und dann, jetzt habe ich es geschafft, sondern das Saison ist immer lang, dass man halt ein paar Wochen auch mal am Stück spielen kann und dann mal wieder sich ein bisschen Zeit nimmt. Das sehe ich jetzt gerade aktuell noch gar nicht. Deswegen, ja, es ist einfach nur nervig. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen nochmal ein MRT gemacht. Dann war ich in Köln in so einem Sports Lab. Da haben die so eine Bewegungsanalyse gemacht. Da war ich von oben bis unten mit so elektromagnetischen Sensoren verkabelt. Da haben die bei allen Bewegungen und Kraftmessungen geguckt, wie die Muskeln angesteuert sind und so. Da war eigentlich nichts Auffälliges. Und anhand davon, mehr oder weniger, sind wir gerade im Aufbauen. Und ja, was soll ich sagen? Anfang Januar ein paar Turnierchen gespielt. Koblenz war erste Runde gegen Lloyd Harris, echt mal wieder ein richtig gutes Match seit keine Ahnung wie vielen Monaten. Dann zweite Runde unglücklich gegen Hasim Nawaz verloren, der echt auch gut spielt und sich richtig gut entwickelt hat. Auch ein super Typ. Und ja, dann bei Lille hatte ich erste Runde Quali gewonnen. Am nächsten Tag zweite Runde Quali gespielt und da war schon eigentlich, da wusste ich schon, das fühlt sich nicht gut an im Knie. Da war ich noch Lucky Loser, hatte ein oder zwei Tage Pause, dann gegen Virtanen gespielt, Knie komplett zugetaped, komplett überreizt. Und dann, ja, ich meine, was soll ich sagen, es nervt einfach nur noch. Wenn man jetzt zurückgeht, heute vor 2 Jahren, sah die Welt noch ganz anders aus. Aber ja, so schnell kann es gehen im Sport, vor allen Dingen im Tennis. Wahrscheinlich gibt es kaum einen Sportart, wo mehr Belastung auf die Gelenke ist mit dem ganzen Richtungswechsel und Stop and Go. Von daher, ja, wir müssen es irgendwie hinbekommen. Ich muss es hinbekommen. Habe auch schon Ernährungsanalyse gemacht, Mikronährstoffanalyse, wirklich alles aktuell am Ausprobieren. Ist blöd, was soll ich sagen? Keine Frage. Ich probiere irgendwie fit zu werden, dass ich noch ein paar Jahre im Kessel habe. Das möchte ich auch noch. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, das war's, dann bin ich auch vom Typ her, glaube ich, kann ich auch noch sagen, nee, dann ist es das jetzt auch gewesen. Aber dadurch, dass 21 und 22 echt gut vom Level, vom Niveau her waren, weiß ich, dass auf jeden Fall noch was drin ist, wenn das Knie hält. Und ja, ich bleibe weiter dran. Im Sommer kommt dann jetzt auch noch die Bundesliga. Da probiere ich auch viele Matches zu machen, viel Matchpraxis reinzubekommen, vielleicht dazwischen auch Turniere zu spielen, wenn das Knie bis dahin hält. Und die erste Jahreshälfte von diesem Jahr kann man definitiv, denke ich mal, streichen und alles, was dann kommt, kann hoffentlich noch besser werden. Und ich will es probieren und ich bleibe am Ball. Von daher, ich bin eigentlich immer guter Dinge. Aber klar, war jetzt nicht leicht in letzter Zeit. Von daher müssen wir mal schauen, was das alles wird.
Sicher ja auch nicht leicht, so darüber zu reden. Deswegen vielen Dank, dass du unseren Tennisfenster draußen mal ein bisschen Update gibst, weil es kommen immer wieder auch über die Insta-Seite Advantage unterstrich Podcast und auch über Patreon Advantage Podcast kommen immer wieder auch Anfragen zu dir rein. Es gibt genügend Leute draußen, die dir die Daumen drücken. Wolli hatte ich im Herbst auch gesehen in Monastir. Du warst ja vielleicht mit einer der einzigen Spieler, die 2023 auf sämtlichen Niveaus unterwegs war. Also du hast Davis Cup gespielt, du hast ATP Tour gespielt, du hast Challenger Tour gespielt, du hast Futures gespielt und du hast Bundesliga erfolgreich auch gespielt in der Meistermannschaft. Wolli hatte ich da gesehen, deswegen übergebe ich jetzt mal an den Host zu der Zeit, weil da war auch schon ein bisschen was zu erkennen natürlich, ne? Bei sehr schweren Bedingungen, hast du gesagt, Wolli.
Ja, erstmal wollte ich nochmal kurz darauf eingehen, was jetzt Oskar alles gesagt hat. Ich finde es extrem faszinierend und beeindruckend, mit welcher Einstellung er jetzt gerade mit der Situation umgeht, wie viel er da investiert an verschiedenen Möglichkeiten, rauszufinden, wie man sich noch verbessern kann, wie man die Heilung vorantreiben kann. Und das alles vor dem Hintergrund, dass Oskar in einer extrem schwierigen, kann man glaube ich schon so sagen, Situation ist, weil er hat die letzten 2 Jahre so viel erreicht, war unter den ersten 40 in der Welt. Und jetzt ist halt die Situation so, dass wenn er jetzt in den nächsten Monaten nicht spielt, dass halt sein Ranking sich auch extrem verändert. Deswegen würde ich ihn ganz gerne auch mal fragen, weil ich das ja auch natürlich aus meiner Perspektive kenne, dass man ja schon, wenn man so professionell arbeitet, dass man da schon auch mit einem Auge aufs Ranking schaut und sich dann auch zumindest so einen groben Plan macht oder eine grobe Vorstellung davon hat, wie man dann wieder anfängt, mit was für Turnieren und wie so ein Weg zurück, sage ich mal, aussehen könnte. Also ich habe da meist so einen, natürlich keinen in Stein gemeißelten Weg, aber zumindest eine grobe Vorstellung, okay, dann und dann könnte ich wieder fit sein, die und die Turnierkategorie, damit würde ich anfangen und dann vielleicht peu à peu wird es in die und die Richtung gehen. Also mal ganz grob. Sind das für dich, Oskar, gerade auch schon Gedanken, mit denen du dich befasst, so? Oder würdest du sagen, du bist jetzt zu 100% nur darauf bedacht, wieder fit zu werden? Und dass natürlich bei deiner spielerischen Qualität, dass der Rest dann daraus dann folgt, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber trotzdem ist ja im Tennis halt das Ranking auch wichtig, bezogen auf die Turniere. Die man dann spielen kann und wo man dann starten kann.
Ja, definitiv. Also natürlich liegt der Fokus erstmal komplett drauf, fit zu werden, ne? Und dann im Training auch mal 10, 14 Tage Vollgas zu geben, sei es auf dem Tennisplatz, sei es im Gym oder auf der Laufbahn. Das ist der primäre Fokus. Aber wie du es gerade gesagt hast, man schaut immer mit einem Auge aufs Ranking, auf die nächsten Turniere. Im Idealfall denke ich mal, ich habe mir natürlich schon ein paar Sachen irgendwie ausgedeichselt, wird das so ein Mix sein aus Challenger Quali und vielleicht ein paar 25er. Challenger Hauptfeld kann, ja gut, ich stehe jetzt aktuell 93. Wenn ich bis Wimbledon irgendwie keine Punkte mache, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Von daher muss man da mal
das meine ich auch.
Ja. Gucken, wann es halt wirklich auf die Kiste geht.
Wolli hat es sich rausgeschrieben, ne? Dann droppt es unter, was hast du gesagt, Daniel?
Naja, also wenn Oskar jetzt Wimbledon-Punkte nicht verteidigen kann, weil er halt noch nicht fit ist, dann droppt er halt weit unter 500, 600 und dann ist halt auch die Frage, okay, rechnest du vielleicht damit, dass du ein paar Wildcards bekommst oder würdest du dann Future spielen? Weil es ist halt schon tough dann auch der Weg einfach. Ich meine, ich weiß es halt von mir selber auch. Genau.
Ja, also mit Wildcards rechne ich erstmal generell gar nicht. Klar kann man da mal vielleicht anfragen, weiß ich nicht, Stuttgart wahrscheinlich ein bisschen enger, Halle. Mit dem Ralf verstehe ich mich ganz gut, habe ja vor 2 Jahren da echt okay gespielt. Aber da kann man natürlich nicht drauf bauen, deswegen wird das dann eher in die Richtung gehen, wie ich gerade gesagt habe. Also selbst wenn es dann noch weiter in der Rangliste runtergeht, dann werde ich halt Future spielen oder irgendwie probieren, Challenger Quali irgendwo reinzukommen. Im Sommer ist das ja nochmal ein bisschen überschaubarer. Es sind sehr viele Turniere parallel in Europa. Deswegen muss man da einfach schauen. Also ich habe kein Problem mit, gut, Yannick hat es ja gerade gesagt, Ende letzten Jahres auch 2 Wochen im Monastir gespielt, bei echt zähen Bedingungen.
Future Hölle, Monastir.
Ja, das war schon nach ein paar Jahren Challenger und ATP-Tour und Slam-Hauptfeld war das schon wieder so ein, ich will jetzt nicht sagen Dämpfer, aber Back to Reality kann man das schon sagen. Ja, war einfach anders. Aber ich habe da kein Problem mit, ne? Wenn dann Peter mitkommt oder ich dann mit Mats spiele oder mit ein paar anderen Jungs aus der Trainingsgruppe, mit einem anderen Mats oder mit dem Özbach, wir dann da zusammen beim Future sind, ein paar Wochen, lass es Sharm el-Sheikh sein oder wie sie alle heißen, habe ich kein Problem mit, ne? Und dann, wenn ich dann hundertprozentig fit bin, dann wird es mir auch wieder Spaß machen und dann werden die Ergebnisse kommen. Und dann ist egal, wo ich spiele. Ist natürlich schöner, dann vor 15.000 zu Hause im Halle-Stadion zu spielen, als im Monastir vor keine Ahnung wem. Aber im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus.
Ja, ich
Außer
glaube.
natürlich dann, wenn es Zahltag ist.
Ja, aber ich glaube, das ist eine extrem, extrem gute Einstellung. Also, wenn du so wirklich an die Sache rangehen kannst, und dann auch mit den Futuren so fein bist und das so annimmst, okay, dann alles gut, glaube ich.
Zwei Dinge von meiner Seite. Also erstens, ich würde auf jeden Fall einen nicht unerheblichen Geldbetrag für eine Doku-Soap zahlen, von einem Future-Turnier in Monastir oder so mit Oscar und den Jungs und Wolli noch dabei, wie ihr euch da so verhaltet, in diesen Gegebenheiten. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Und die zweite ernst gemeintere Sache, mal eine journalistische Einschätzung von meiner Seite aus, über Oscar. Das habe ich auch in Räumen gesagt, wo Oscar sich nicht befunden hat. Oscar war immer jemand, als er nach oben gekommen ist, der sich so ein bisschen nicht hat vereinnahmen lassen von diesem Glanz und Gloria der ATP-Tour und den Preisgeldern und den roten Teppichen und all dem, was damit zu tun hat, wenn die Preisgelder steigen und die Agenten kommen und die Aufmerksamkeit kommt. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass er das gut findet natürlich und dass er das auch ein bisschen genießen kann und auch weiß, wo er herkommt, aber immer so ein bisschen mit von außen darauf geguckt hat. Und auch das, glaube ich, sehr schnell richtig einschätzen konnte, was da läuft und was da nicht läuft und wie man sich verhalten kann. Deswegen hätte ich auch nochmal jetzt gefragt, konntest du diese 2 Jahre in der erweiterten Weltspitze eigentlich genießen, das mitnehmen, oder ist das so schnell alles gegangen und immer von Match zu Match, dass das verflogen ist und du sitzt jetzt zu Hause und es fühlt sich an wie so ein externer Mensch oder so ein Traum, der an einem vorbeigezogen ist? Oder hast du wirklich in deinem Herzen so Memories, die du abgespeichert hast, weil es gut war, weil du es genießen konntest?
Ich habe es auf jeden Fall genossen und die Memories sind auch da, vor allen Dingen bei den deutschen Turnieren. Ich nehme jetzt einfach mal Halle raus, wo dann meine Eltern auch nach langer Zeit mal wieder dann live zugucken konnten. Und das war schon auf jeden Fall eine Hammerzeit, aber es ist natürlich echt sehr schnell vorbeigegangen. Wir alle wissen, der Tennissport, das ist wirklich einfach ein Tagesgeschäft. Du kannst in beide Richtungen. Du kannst das ganze Jahr über schlecht spielen, dann hast du ein, zwei gute Turniere, dann ist alles egal. Und genauso andersrum natürlich auch, keine Frage. Von daher, als der Zeitpunkt dann war, habe ich schon sehr genossen und ich schaue auch immer wieder sehr gerne zurück auf diese tollen Momente und Ergebnisse. Was man natürlich auch sagen muss, es ist ein krasses Beispiel. Die Wochen, wo ich dann gut gespielt habe und Sascha sich beim French Open verletzt hat, wo dann auch so der Fokus Wimbledon, Oscar Otte als deutsche Nummer 1 in Wimbledon, gut, dann war ich da auch das erste Mal gesetzt und alles. Diese Zeit dann zwischen Stuttgart, Halle und Wimbledon, also das hat sich alles nur noch erschlagen angefühlt. Also ich hatte gefühlt keinen ruhigen, freien Tag mehr. Ich konnte nicht mehr aufs Handy schauen. Dann bin ich sag mal, wann war es denn? Ja, nach Halle bin ich dann sogar noch nach Hamburg für einen Tag gefahren. Da war eine große Pressekonferenz, da hatten die mich angefragt für das Turnier auf so einem Boot und so. Es war alles viel. Ich war komplett durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte gar keinen Zugriff mehr, irgendwie mal eine Sekunde zu genießen. Es ging alles nur noch mega schnell. Dann sind nur noch Match, gehst von einem Match zum nächsten und da ein Interview, da ein Telefonat mit irgendeiner Zeitung, kurz vorm Flieger. Es war echt extrem viel und ja, nach Wimbledon war ich ja dann wieder verletzt, hatte OP, da konnte ich dann wieder ein bisschen runterkommen, Zeit zu Hause genießen. Da bin ich auch einfach ein Riesenfan von. Ich brauche das auch. Ich brauche viel Zeit zu Hause, viel runterkommen, einfach alles, was mit Tennis hat, mal vergessen, auch über Tage lang. Klar, trainierst du dann weiter und so, aber bist dann einfach weg von Turnieren, siehst die ganzen Gesichter nicht. Das brauche ich einfach. Und da ist natürlich jeder anders, keine Frage. Aber im Grunde und Ganzen waren es natürlich Mitte 22 bis Mitte 22 und dazwischen auch noch ein paar gute Turniere. War eine geile Zeit, war mega erfolgreich, war cool. Aber ja, ich bin einfach auch froh darüber, dass ich man liest es ja immer mal wieder von irgendwelchen Sportlern, Fußballern, die ja teilweise kein normales Leben führen. Bin froh, dass ich ein normales Leben führen kann, dass ich nicht von jedem Zweiten irgendwie angequatscht werde auf der Straße. Tralala, ich habe dich da spielen sehen. Bin ich einfach mega froh drüber. Ich brauche das nicht. Klar, es ist schön, wenn ich gut Tennis spiele. Ich mache es für mich, für meine Familie, für meine Frau, für meine Tochter. Vielleicht auch noch für meinen Trainer, aber mir ist es egal. Ich brauche diesen Ruhm und Glanz und Gloria nicht. Das ist einfach nicht, das erfüllt mich nicht. Es ist nicht mein Sinn des Lebens. Da gibt es viel wichtigere Sachen. Und das wird sich auch einfach niemals ändern, egal ob ich gut oder schlecht spiele. Am Ende des Tages werde ich gleich bleiben und Familie ist das Wichtigste und zu Hause ein glückliches Leben führen und einen normalen Alltag zu haben. Darauf kommt es an für mich am Ende des Tages.
Aber auch super, dass du das mal so ausformulierst, dass das Leben als in Anführungszeichen temporäre deutsche Nummer 1 im Tennis nicht so einfach ist, ne? Also auch mal aus Sicht von Alex Zverev gesprochen, der das, was du zwischen Paris und Rasensaison damals zwei Monate erlebt hast, sozusagen im Dauerfokus hat.
Ja, es ist, wie ich es gerade gesagt habe, es war wirklich, es war brutal. Und ich kann das auch jetzt so nach dieser Zeit, ich kann das komplett nachvollziehen, dass die Superstars, egal in welcher Sport das ist, ja, dass die manchmal vielleicht blöd rüberkommen oder arrogant wirken oder nur mit ihren Leuten sind, weil es geht auch einfach nicht anders. Du kannst nicht everybody's Darling sein, das ist einfach unmöglich. Es sind einfach zu viele Leute, die hinter einem irgendwie her sind, egal auf welche Art und Weise, das geht einfach nicht. Und diese Zeit hat mir gezeigt, dass es einfach schwierig ist. Klar, du bist dann, egal welche Sport das ist, du hast Erfolg, du verdienst viel Geld, viele Leute lieben dich, du bist in Werbespots, was auch immer. Aber das ist, es hat alles seine Schattenseiten. Und ich glaube, als Laie, als Nicht-Sportler, kann man das einfach nicht nachvollziehen. Jeder Jugendliche wünscht sich, Superstar zu sein, Fußballer oder was auch immer. Meistens ist Fußballer, ist einfach so, ist überwiegend weltweit. Die wissen eigentlich alle nicht, was das alles mit sich zieht. Es kostet Kraft. Du kannst dann einfach kein normales Leben mehr führen. Es geht nicht mehr. Du musst so aufpassen, was du sagst, was du machst. Du kannst nicht einfach abends mit deinen Jungs rausgehen in die Stadt, mal ein Bierchen trinken und einen blöden Spruch oder so bringen. Das ist einfach unmöglich. Und ja, wie ich es gerade gesagt habe, da bin ich echt froh drüber, dass, klar, ich wäre natürlich auch noch gerne weiter höher gekommen und hätte, keine Ahnung, an den Top 20, Top 10 vielleicht gekratzt. Keine Ahnung, ist ja auch Latte. Darum geht es jetzt auch gerade nicht, aber das zieht dann auch alles seine Schattenseiten mit sich und diese normalen alltäglichen Dinge, die du dann einfach ja, mehr oder weniger die Tonne kloppen kannst, darauf zu verzichten, wäre nicht meins, auf keinen Fall.
Ja, das auch so klar und aufgeräumt zu hören, ist richtig, richtig stark, muss ich sagen. Würdest du auch sagen, dass die Zeit für dich jetzt, wo du auch aus dieser Tennisbubble gezwungenermaßen ein bisschen rauskommst, dass sie für dich auch so eine Klarheit geschaffen hat, dass du für die Zeit nach dem Tennis, dass du da für dich auch erkannt hast, okay, ich werde sicher ein glückliches, gutes Leben führen und ich werde mit mir zufrieden sein. Weil wenn man die ganze Zeit auf Tour ist, dann ist man ja so drin in diesem Fokus. Weil es gibt nur Tennis, Tennis, Tennis. Und mir hat zum Beispiel diese Corona-Pause, diese mehrere Wochen, die man wirklich mal gezwungenermaßen abschalten musste, auch ein bisschen dieses Fenster geöffnet und eine gewisse Gelassenheit gegeben, dass ich mir keine großen Gedanken machen muss, was für mich nach dem Tennis ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß komplett, was du meinst, und das ist auch die letzten Monate bei mir natürlich ein Riesenthema. Also ich kann eins sagen, egal wie das jetzt weitergeht, die nächsten Jahre mit dem Tennis oder dann nicht mit dem Tennis, das soll dahergestellt sein. Ich werde, wenn es dann soweit ist, ich werde ein glückliches Leben führen. Ist egal, ich werde mir keine Vorwürfe machen. Ich lasse mir auch nicht von anderen einreden, ey, komm jetzt. Zieh noch mal dran und so, dann wenn du noch mal ein paar gute Jahre hast wie damals, du musst nie wieder arbeiten, du musst dir keine Gedanken um Geld machen, so, das interessiert mich einfach alles nicht. Für mich, das ist einfach nicht, das bin ich nicht, und das juckt mich einfach sowas von überhaupt nicht. Ich habe natürlich schon relativ viel verdient. Als Sportler solche Summen zu verdienen, man ist im Endeffekt am Ende des Tages nur ein Sportler. Die Leute, die zugucken, die gucken sich das natürlich gerne an, man entertaint die, man liefert eine Leistung auf dem Platz ab. Man tut jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Das sind jetzt so Phrasen, das liest man immer wieder von, auch natürlich von irgendwelchen anderen Sportlern. Warum verdienen wir überhaupt so viel Geld, ne? Es gibt so viele andere Berufe, die einfach nur komplett unterbezahlt sind. Und das ist einfach nur lächerlich, das steht einfach in keinem Verhältnis. Und das sah natürlich vor 5, 6 Jahren bei mir noch ganz anders aus, wie du es gerade gesagt hast. Man ist komplett in der Tennisblase drin, man will an die Weltspitze, man will Geld verdienen, man will im Fernsehen gesehen werden, dass jeder deine Matches sieht, so, das hat sich einfach geändert, ne? Es ist natürlich schön, wenn du gut spielst und große Matches hast, vor 10.000 Leuten spielst. Es ist natürlich einfach nur ein geiles Gefühl, das will ich nicht abstreiten, das wird sich auch nicht ändern. Aber ich finde, für mich steht das alles einfach nicht in einem Verhältnis. Wenn du jetzt dritte Liga hier irgendwo bei irgendeinem Verein spielst, ich nehme jetzt Rot-Weiß Essen, weil ich mittlerweile auch echt großer RWE-Fan bin und oft im Stadion mit Mats bin, weil er eine Dauerkarte hat. Was die da teilweise verdienen und was das, ja, steht einfach in keinem Verhältnis, und es ist einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass es mich aufregt. RWE war jetzt nur ein Beispiel, es gibt natürlich noch andere Vereine. Es ist einfach Wahnsinn. Ich meine, das ist jetzt, ich mache jetzt natürlich eine Riesenschublade auf, ne, und kann natürlich jetzt auch sein, dass ich Shit bekomme, aber dass dieses Riesengeld verdienen als Sportler, wo du kein Leben rettest oder Fachpflegekraft bist, dich um Leute, kranke Leute kümmerst oder was auch immer. Ich meine, ich bitte euch, was ist das, ja? Ihr merkt doch gerade, ich rede mich ein bisschen in Rage,
Alles gut,
keine
Oskar.
Frage,
Ich
aber
glaube auch, dass
das sind jetzt.
ich glaube, dass viel mehr Leute, als du denkst, das nachvollziehen können. Gerade auch hier die
Ja.
Tennis-Freaks. Also hier, das ist ein Special Interest Podcast, ein Tennis-Podcast. Hier hören ja auch die Jungs und Mädels zu, die wirklich auch bis zum tiefsten Niveau im Profi-Tennis ein Verständnis haben, was ihr leistet, was ihr leisten müsst und so weiter. Deswegen macht ihr da mal keine Sorgen. Die sind vor allem auch dankbar für die Einblicke, weil es halt einfach auch nicht leicht ist. Was mich natürlich, ihr kennt ja auch ein bisschen meine Schwerpunkte, was mich da auch jetzt, wenn du so ausholst und so intensiv auch berichtest, sofort ja, triggert oder ich gerne mehr erfahren möchte, ist, inwieweit es auch gerade in dieser intensiven Phase, die du berichtet hast, deine mentale Gesundheit ja, beschäftigt hat. Ich hatte schon ein, zwei Phasen in meinem Leben, wo ich einfach aus Überlastung in der Arbeit in so eine Vorstufe von der Depression reingerutscht bin, wo ich einfach keine Energie mehr hatte, um alltägliche Dinge zu machen, wie einzukaufen, drei Mahlzeiten am Tag zu haben und so. So, weil ich einfach zu viel geleistet habe und der Körper dann irgendwann sagt so, hey, du kannst jetzt mal, es geht nichts mehr. Ich meine, du musst ja, also ich musste keine Pressekonferenz geben. Ich bin dann einfach nicht zu einer Pressekonferenz gegangen. Aber du kannst ja zum Beispiel nicht die PK auf dem Schiff absagen, wo du als deutsche Nummer 1 praktisch das Zugverbissen eingeladen worden bist. Wie hast du das vom Energielevel her gematcht und gemanagt? Gar nicht vielleicht, oder?
Ja, es war schwierig, mehr oder weniger. Ja, ich habe es dann natürlich gerne gemacht und die Chance natürlich dann auch genutzt, mal in so einer Situation zu stehen, dass so ein großes Turnier wie Hamburg-Rotenbaum, wahrscheinlich das Turnier in Deutschland, dann einen anfragt. Ich habe ein bisschen überlegt, war natürlich auch auf einer Verhandlungsbasis alles. Im Endeffekt hat mein Trainer, der auch mittlerweile mein Schwiegervater ist, mich jetzt nicht genötigt oder gedrängt, aber hat gesagt, ey, ist eine gute Chance, ne? Nutzt das jetzt mal aus. Wer weiß, was sich für Türen öffnen. Das war auch vor Ort. Also, Das war alles komplett Taco, ne? Wir wurden dann abgeholt und auch super Hotel gehabt und es war ja auch schön dann auf dem Schiff dann da und dann die PK und so, keine Frage, aber es hat schon sehr gezerrt. Wir sind dann, ja, ich hole mal jetzt ein bisschen weiter aus. Ich habe Samstag Halbfinale in Halle gegen Medvedev verloren. War schon auf dem Rückweg, dann ruft mein Trainer mich an. ZDF hat gerade angefragt, ob ich morgen an dem Sonntag fürs Finale als Experte da ins Fernsehen will, auf dem Platz vor Interview und sowas, tralala. Und ich war schon im Auto nach Hause und hat gesagt, nee, sack ab, wir fahren jetzt weiter. Aufgelegt, Peter gesagt, alles klar. Kurz 5 Minuten weitergefahren, hat Emma gesagt, ey, ist ZDF, ne? Da gucken wahrscheinlich auch morgen echt viele Leute zu, ne? So Sonntagmittag, ZDF, Finale Halle, du als Experte da, ne? Warum nicht, ne? Ich Peter wieder angerufen, zurückgefahren, nochmal eine Nacht in Halle geschlafen, hat schon ausgecheckt, konnte wieder ins gleiche Zimmer zum Glück. Am nächsten Tag ganzen Tag ZDF mit Maske, mit Briefing. Das war auch nochmal eine ganz andere Welt. Also was da aufgefahren wird vom Fernsehen für solche Events ist auch komplett irre. Wirklich irre. Kann man sich gar nicht vorstellen. Dann da einen auf Experte gemacht. Dann nach Hause gefahren Sonntag und dann ging es, glaube ich, dann Montag war ein Tag zu Hause. Am Dienstag ging es nach Hamburg, ganzen Tag PK. Mittwochmorgen nach London, Wimbledon. So, dann ging es schon wieder los, vorbereiten fürs Turnier, jeden Tag irgendwelche Interviews. Ja, das war Wahnsinn, das
Sorry.
hat, ja. Ach, du warst auch da, ja, kein Problem. Weiß ich noch, da saß man unten in der Runde mit ein paar anderen Leuten da in den Katakomben von Wimbledon. Hat gezogen ohne Ende, hat gezogen wirklich ohne Ende. Und ja, dann ging es am Montag wieder los und mit Wimbledon, mit Regen, ja, das war alles so schleppend. Aber ich meine, das ist jetzt. Die Zuhörer sollen mich jetzt nicht falsch verstehen, das kommt vielleicht jetzt rüber, oh, der Otte mag vielleicht gar kein Tennis. Nein, ganz im Gegenteil. Ich spiele Tennis, seitdem ich 5 bin. Ich habe davon immer geträumt, Tennisprofi zu werden. Ich habe mir den Traum selber erfüllt, natürlich mit Hilfe von meinen Eltern und was weiß ich, wer noch alles beteiligt war, das ist wahrscheinlich eine lange Liste. Von daher, so soll es jetzt nicht sein, ne? Also es ist alles so gut, wie es war und wie es ist. Blöd mit der Verletzung aktuell. Tennis ist immer noch mein Leben. Es wird es auch immer bleiben. Wahrscheinlich auch nach dem Tennis möchte ich irgendwas mit Tennis machen, weil ich es liebe, weil ich das einfach gut kann. Egal in welcher Form es dann enden wird. Von daher, ja, jetzt nochmal auf den Punkt bezogen. Es war eine anstrengende Zeit, keine Frage. Und die Leute, die da oben sind, die das tagtäglich haben, ziehe ich auch einen echten Riesenhut von. Natürlich haben die dann Agenten und Management, die denen dann vieles abnehmen, dass sie dann wirklich nur vollen Fokus aufs Wesentliche haben. In dem Fall Tennis, keine Frage, aber es zieht einfach, es zieht Energie und du musst auf deine eigene Art und Weise Wege finden und Lösungen, wie du das alles meistern kannst.
Danke für die Ausführung. Wolli, hast du noch was zu dem Thema?
Ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, wie reflektiert Oskar ja, hier spricht und was er auch ja, mit uns teilt. Und ich glaube überhaupt nicht, dass die Zuhörer das irgendwie falsch verstehen, weil er es sehr, sehr gut erklärt. Und ich glaube, es ist für alle sehr nachvollziehbar, wie er die Situation beschreibt und ist einfach unglaublich interessant.
Und man muss auch die Situation einordnen, zu welchem Zeitpunkt er das jetzt beschreibt, ne? In der Phase, wo er eigentlich gerne wieder spielen würde und noch gebremst wird. Das heißt, da spielen ja auch viele Emotionen eine Rolle. Oskar, du weißt als dreimaliger Gast in diesem Podcast, man kann eigene Fragen einreichen als Patreon. Ihr könnt diesen Podcast weiterhin unterstützen unter www.patreon.com/advantagepodcast bekommt die Folge in voller Länge einen Tag vorher und könnt eigene Fragen einreichen. Und der Philipp, der schon ganz, ganz lange Patreon ist, hat gerade noch während der Aufnahme geschrieben: Moin, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für Fragen. Philipp, jetzt kriegst du hier die Echtzeitantwort sozusagen, wenn du es hörst. Du hast es noch reingeschafft. Er hat geschrieben: Ich soll dich fragen, Oskar, ob erinnerst du dich noch, oder ich lese es einfach komplett vor, erinnert er sich noch an das
Klar.
Match 2022 bei den French Open gegen Caballes Baena? Wir waren ja die Truppe, die ihn über das komplette Match angefeuert hat. Am Ende hat es ja leider in 5 Sätzen leider nicht ganz gereicht. Lange Geschichte, kurze Frage. Sind es solche Erlebnisse, die ihn dazu motivieren, weiterzumachen und alles zu geben, um wieder auf dieses Niveau zurückzukommen? Den eigentlichen Teil der Frage hast du ja schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht kannst du noch mal auf das Match eingehen. Ich war auch anderthalb Sätze da. In Paris sind ja immer ganz viele Deutsche und die haben da ganz schön Krach gemacht. Und der Philipp als Patreon von diesem Podcast war einer davon.
Ja, da kann ich mich noch extrem gut dran erinnern, weil es wahrscheinlich eines der krassesten Matches war, die ich jemals hatte. Du hast ja gerade selber gesagt, das Match war in Paris, aber es war ein deutscher Platz, als hätten wir in Deutschland gespielt und ich hätte gegen Cabayes gespielt. Also was da für eine Stimmung war, das war absolut ohrenbetäubend, wie viel Gas da gegeben wurde. Brutal. Klar, mega enge Partie, blöd verloren, 0-2 Sätze gestartet, noch einen fünften gekommen, dann komplett gekrampft. Also das hatte ich auch. Ich habe auch schon mal länger darüber nachgedacht, warum ich da überhaupt gekrampft habe. Es war wahrscheinlich einfach, weil die Anspannung war so hoch, es war so viel Stimmung, so viel Energie vom deutschen Publikum da. Kann sein, dass ich dann da mental eher, dass die Muskulatur dann gekrampft hat, anstatt dass ich irgendwie platt oder müde gewesen bin, weil ich habe wirklich noch nie gekrampft, außer mal irgendwie in der Nacht einen Wadenkrampf, aber das kennt jeder beim Schlafen, wenn man irgendwie die Beine mal irgendwie anwinkelt. Von daher, ja, das war Wahnsinn. Natürlich sind das Matches, wenn du dich zurückerinnerst, warum du weiterspielen möchtest, wenn du sowas Enges verlierst und fast beim Turnaround stehst, nach 0-2 Sätzen, beim Slam so eine Partie zu drehen, hat nicht sein sollen, natürlich schade, aber war ein unglaubliches Erlebnis und sowas hat man eigentlich immer, außer natürlich den Ausgang des Matches, sehr gern als Tennisprofi.
Danke an Philipp für die Frage und an dich für die Antwort. Petra hat auch noch Fragen reingeschickt. Viele davon haben wir jetzt schon in unserem schönen Gespräch beantwortet. Sie konkretisiert noch ein bisschen der Plan nach dem Tennis. Du hast ja gesagt, du kannst dir vorstellen, im Tennis zu bleiben. Hast du da konkret schon, also Trainer oder junge Spieler oder hast du vielleicht auch einen Plan B außerhalb vom Tennis für eine zweite Karriere, wo du vielleicht auch noch mal eine Ausbildung oder ein Studium angehen würdest? Wolli studiert ja gerade auch nebenbei. Sehr fokussiert, wie ich jetzt auch mitbekomme, früh morgens vor Podcastaufnahmen.
Also was Hundertprozentiges habe ich natürlich noch nicht für nach der Tenniskarriere. Man muss natürlich immer schauen, wie das sich alles umsetzen lässt. Klar möchte ich natürlich eigentlich im Tennis gerne irgendwie bleiben, egal in welcher Form. Da habe ich mir jetzt aber explizit noch nicht die mega Gedanken gemacht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich irgendwie lieber im Leistungssport, keine Frage. Breitensport hätte ich aber auch eigentlich, stand jetzt tendenziell nichts dagegen. Plan B gibt es natürlich immer bei mir. Ausbildung oder Studium wird definitiv wegfallen. Es würde dann eher in eine Richtung gehen, jetzt haltet euch fest, irgendwas mit Hunden, mit einer Hundetagesstätte vielleicht,
Geil.
sowas. Oder in Richtung irgendwie kleines Café oder Deli. Da bin ich seit Monaten auch schon von. Ich habe viel Zeit, ich bin zu Hause. Natürlich muss ich mich um einiges kümmern, aber man hat natürlich auch noch ein bisschen Luft bei Spaziergängen oder sonstiges. Oder wenn die Kleine mal schläft oder die Frau unterwegs ist mit der Kleinen, macht man sich schon Gedanken über solche Sachen, die ich gerade angesprochen habe.
Aber noch keine
Hundeschule
konkreten.
Otte. Hundeschule Otte, Wolli, wie klingt das?
Kann man nochmal drüber nachdenken, über den Namen? Trotzdem finde ich die Ideen sensationell, aber noch nicht konkret, oder? Also noch, es ist wirklich noch ganz komplette Rohphase, oder?
Ist komplette Rohphase. Es würde dann auch keine Hundeschule, sondern Hundetagesstätte werden, weil unsere beiden Hunde, die sind wirklich alles andere als erzogen. Da würde ich mich echt schwer tun mit Disziplin. Hundetagesstätte wäre dann eher was in die Richtung, man hat dann was, ein Grundstück oder irgendwas und dann sind da die Hunde von anders Leuten für ein paar Stündchen und man entertaint die und passt auf und sowas. In die Richtung würde es dann beim Thema Hund eher gehen.
Wally, ich habe noch zwei Themen auf der Agenda für die letzten 10, 15 Minuten. Ein etwas ernsteres und ein etwas lustigeres, spannenderes. Hast du noch Themen für Oscar, noch Fragen auf deiner Liste, die wir akut klären können?
Nee, also ich würde jetzt den letzten Part auf jeden Fall dir überlassen, wobei du das Ernste eher kürzer halten könntest und das Lustige eher priorisieren könntest.
Okay, das Lustige ist auch eine kreative Sache von der Tour, die euch ein bisschen überraschen wird. Ich habe euch extra nicht vorbereitet. Einmal ganz kurz auf das Thema ATP-Tourkalender eingehen, weil es aktuell ist und auch im Hintergrund sportpolitisch viel diskutiert wird. Ich bringe alle mal auf den aktuellen Stand. Es gibt ja gerade sozusagen zwei Krieger, die versuchen, die Deutungshoheit zu gewinnen. Das ist einmal Herr Tiley als Turnierdirektor und Chef von Tennis Australia, der so eine gemeinsame Tour mit den besten Spielern machen will. Und dann gibt es Saudi-Arabien, die auf den Markt drängen. Und gerade in Madrid wird sportpolitisch hinter den Kulissen, während die Profis Tennis spielen, darüber diskutiert. Und ein italienischer Journalist hat vor 2 Tagen vom italienischen Tennismagazin geleakt, dass das Ganze schon entschieden sein soll Richtung Saudi-Arabien. Saudi-Arabien würde ein 10. Masters-Turnier bekommen während des australischen Sommers vor den Australian Open. Das ist geografisch ganz schön weit weg von Australien. Und die haben ja auch schon Kooperationen geschlossen. Also was schon fix ist, Saudi-Arabien hat schon Kooperation mit der ATP geschlossen. Die ATP hat das jetzt aber nochmal dementiert, dass da noch nichts entschieden sei. Der Kalender ist ja für euch insofern wichtig, dass ihr, oder Oskar, zu einer fitten Zeit, dass du eh mal gucken musst, wie passe ich an, wo spiele ich und so weiter. Aber mal ganz generell gedacht, ich habe immer den Eindruck, dass den Tennisspielern so der australische Sommer ganz gut taugt. Und es ja auch Sinn macht, vorher in Australien zu spielen. Was sind deine ersten Gedanken zu einem Masters-Turnier, das ja auch mandatory ist, in Saudi-Arabien vor den Australian Open?
Das kommt auf jeden Fall jetzt sehr spontan. Ja, auf jeden Fall sportpolitisch schwieriges Thema. So kann man es jetzt auf jeden Fall mal nennen. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, theoretisch. Es ist an sich erstmal keine schlechte Idee, würde ich sagen. Es gibt einige Punkte, die dafür sprechen. Wir wissen alle, wenn ein Sportevent dann in Saudi-Arabien stattfindet, dass es dann für diejenigen, die da spielen werden, die da reinkommen. Ich hoffe, es wird ein großes Feld, vielleicht die ersten 500, dann sind wir auch alle dabei. Die sind dann alle natürlich sehr gut bezahlt. Wir sehen es in anderen Sportarten, Fußball, Golf. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre vielleicht noch ein paar andere Sportarten dazukommen. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht verhindern, weil da einfach so viel Geld fließt. Aber es macht den Kalender natürlich noch vollbepackter, als er eh schon ist. Ich glaube, es gibt weltweit und wahrscheinlich auch nicht in dieser Galaxie irgendeine Sportart, wo der Kalender, wo die Saison so lang ist wie beim Tennis. Du musst eigentlich jede Woche spielen, weil wenn du nicht spielst, es sind jede Woche Turniere, egal in welcher Kategorie, wenn du nicht spielst eine Woche, weil du mal sagst, nee, ist mir zu viel, dann spielen die anderen, dann wirst du überholt. Das ist einfach Druck für jeden Spieler, keine Frage. Ob es dann noch Sinn macht, da noch eine Woche dran zu hängen oder ob dann irgendwelche Wochen United Cup oder irgendeine ATP dann gestrichen wird, das wäre dann nochmal was anderes theoretisch. Dann wäre es wiederum okay. Alles andere lassen wir mal dahergestellt im Raum stehen.
Okay.
Ist ein schwieriges Thema.
Kein Problem. Ich wollte es nur
Will
mal.
ich mir jetzt auch nicht weiter zu äußern.
Perfekt. Ich wollte es nur als auch mal der Aktualität halber im Podcast haben. Ich kann dich schon mal enttäuschen. Leider wird die Nummer 490 da nicht teilnehmen. Also es soll ein ganz normales Masters-Turnier sein, so wie es jetzt in Madrid auch wäre. Da könnt ihr euch ja ausrechnen, wer da reinkommt. Wenn nicht, wir werden das weiter beobachten. Es ist auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt mal sagen, als Journalisten sportpolitischer Machtkampf, der da im Hintergrund tobt, und es wird auf jeden Fall Gewinner geben und Verlierer geben, und wir werden das weiter beobachten, inwiefern das gut ist für das Profitennis per se. Ich habe einen Basketball-Podcast gesehen, Ausschnitte, und da haben die beiden Hosts darüber diskutiert, underratete Basketballprofis in der NBA, und dann haben sie eine Starting Five gemacht. Und ich möchte das gerne adaptieren und euch mal fragen nach unterbewerteten Tennisprofis im absoluten Top-Bereich. Also wir nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt mal die Top 150, aber wir können gerne auch nochmal dann darunter gehen, dass wir mal 4, 5 Spieler nennen, wo ihr sagt, die sind eigentlich so talentiert, die sind so gut, die trainieren so gut, aber sie kriegen es vielleicht irgendwie nicht auf die Piste, oder sie kriegen es auf die Piste, aber die Wahrnehmung der Fans und der Experten und der Journalisten ist gar nicht so da. Wer fällt euch da spontan ein? Gerne Männer, gerne Damen. Haut einfach mal raus.
Willst du anfangen, Wolli,
Ja, ich
oder?
überlege gerade. Es sind so viele Namen.
Dann fange ich, während ihr überlegt, ich fange mal an. Also ich habe sofort gedacht an David Goffin, Auch jetzt nochmal nach seinen ganzen Verletzungen. Ich habe viele Matches gesehen. Ich finde, technisch und gefühlsmäßig und auch taktisch, was er da immer noch auf den Platz bringt, ist immer gut, aber er kriegt es irgendwie nicht auf eine längere Art und Weise in einem Match, beziehungsweise auch vom Mindset her und vom Kampf her nicht mehr so, dass er da gegen gleich gute oder auch bessere Spieler sich durchsetzt. Auch nicht in einem Best-of-Three-Match, in Quali-Matches, in Masters-Turnieren oder in frühen Runden auf ATP-Turnieren. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob vielleicht nicht mehr der ganz große Biss da ist oder ob das eine mentale Blockade ist. Aber für mich, als ich das gesehen habe mit dem Basketball-Podcast, ist im Top-Bereich sofort David Goffin gekommen, der natürlich schon mal hier war und ATP-Finals gespielt hat und so, aber selbst da meiner Meinung nach underrated war. Das ist so der als erstes bei mir reinkam.
Ja gut, der ist ja jetzt auch schon, also seine Prime war es ja ein paar Jahre her auch, war ja dann auch verletzt und dann, fand ich, hat man schon gesehen, dass er gestruggelt hat, auch auf Challenger-Level konstant, sage ich mal, immer wieder Turniere zu gewinnen, wenn er gespielt hat. Sieht man einfach, wie schwer der Weg einfach wieder zurück ist, vor allen Dingen in die Bereiche, wo er schon mal gespielt hat. Er ist definitiv ein Spieler, den man immer mal wieder verfolgt, aber es gibt so viele Spieler, die mal ganz oben waren und dann nach einer Verletzung halt es nicht mehr geschafft haben, da ganz oben hinzukommen, auch wenn sie es länger auf Challenger-Tour und dann auch wieder auf ATP-Tour versucht haben. Aber er hat ja ab und zu auch wieder Ausreißer von Ergebnissen her, die wieder eine klare Tendenz schon nach oben geben. Aber ist natürlich ein guter Pick für den ersten, ja.
Also es macht doch einfach immer noch Spaß, ihm zuzugucken, ne? Aber er gewinnt die Matches nicht. Also ich gucke dann manchmal anderthalb Sätze, wenn ich Zeit habe, oder manchmal auch nur 4, 5 Spiele, und das macht Spaß, ihm zuzugucken. Das meine ich auch mit underrated. Also so, es gibt deutlich erfolgreichere Spieler, die muss ich mir jetzt nicht angucken, wenn es um nicht so viel geht, auch, oder journalistisch nicht. So war meine Herangehensweise. Oskar, ist dir was in den Kopf gekommen?
Ja, mir sind eigentlich zwei Spieler in den Kopf gekommen. Einer, den kennen wir alle, ist für mich underrated, weil er schon richtig gute Ergebnisse gezeigt hat, also wirklich Weltklasse-Ergebnisse und alle guten Spieler, glaube ich, geschlagen hat und sich, ich will jetzt nicht sagen, selber underrated gemacht hat, aber es ist für mich einfach Nick Kyrgios, weil was der nach oben hin spielen kann, also da wären die Grenzen ja theoretisch komplett offen gewesen, immer wieder vereinzelt gezeigt, klar, wir mit dem Finale gespielt, richtig, richtig guter Spieler, aber da wäre definitiv, oder ist, ich weiß gar nicht, wie da jetzt aktuelle Stand der Dinge ist, ob er noch spielt oder Comeback, bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand.
Kann ich kurz reingrätschen?
Aber den würde ich auf jeden Fall,
Er hat die Woche einen Insta-Post gemacht mit einem Bild von Stefanos Tsitsipas und gefragt, ob er noch bereit ist, ein letztes Mal Doppel mit ihm zu spielen. Und dann hat er drunter geschrieben, sein Bruder erlaubt ihm das nicht. Und dann hat Nick Kyrgios drunter geschrieben, ich kann mal mit ihm reden, ich weiß, was ihm gefällt. Und er will auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Also Rasensaison würde ja Sinn machen, aber hat auch geschrieben, ich habe sogar einen Kommentar gescreenshottet von ihm oder von seinem Agenten, je nachdem, wer sein Instagram-Account dann gerade oder Kontrolle hat. Drei Knie-OPs in den letzten ein, dreiviertel Jahren. Oskar, das kommt dir bekannt vor, oder?
Ja, kann ich theoretisch mit ihm zusammen ein kleines Liedlein singen. Aber ja, gut, das ist natürlich ein typischer Kyrgios-Post. Er ist einer der Spieler, der halt komplett außen vor sticht, egal ob es jetzt mit seinem Tennis, mit seiner Art. Und ich finde, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, das fehlt total im Tennis. Klar gibt es dann noch einen Bublik, der so in die ähnliche Richtung geht. Aber es ist, wenn man mal so 30 Jahre zurückschaut oder vielleicht auch 40, diese ganze Art und Verhaltensweise, vor den Kameras ist jeder Buddy mit jedem und nach jedem Match wird sich umarmt und ja, fast abgeknutscht, würde ich jetzt sagen. Da diese Art von Kyrgios, dieses auch mal, natürlich ist es auch drüber, keine Frage, denn der benimmt sich auch oft wie offene Hose, auch Sachen, die nicht gehen, aber das fehlt schon und das braucht eine Sportart, so einen, der, oder vielleicht auch mehrere, die auf eine vielleicht etwas respektvollere Art und Weise hinausstechen.
Oskar, wenn du sagst, es umarmen sich alle und küssen sich fast, ist das hinter den Kulissen nicht so?
Bei mir zumindest nicht so, nein. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ne? Klar, das wird, man muss ja nur zurückschauen, wie sich früher nach dem Match die Hand gegeben wurde, so und fast dem Gegner die Hand zerquetscht oder an die Gurgel gegangen oder direkt weggedreht. Und jetzt ist nach jedem Match, egal bei welchem Turnier es gefühlt ist, egal bei welcher Kategorie, ja, hast du toll gespielt und komm, du bist so toll. Und ja, ist jetzt nicht unbedingt meine Art, ne? Ich hoffe, ihr versteht irgendwie, was, worauf ich gerade hinaus will. Da fehlt so ein bisschen so diese Würze, dieses, ey, ist immer noch hier Einzelsport 1 gegen 1, ne? Hier wird gefightet, hier wird gekämpft. Wird es auch, keine Frage, aber dieses danach immer, oh, es ist einfach nicht unbedingt meine Art, auch in Interviews dann immer zu so toll gespielt, so ein toller Spieler und ja, kann man auch einfach sein lassen, ne?
Wer war dein zweiter Pick?
Jetzt pass auf, ja. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass es mein bester Freund ist und mein Trauzeuge und dass ich ihn über alles liebe. Es ist und bleibt für mich Mats Morain. Kann Wolli
Safe,
bestätigen. Also
safe,
wie
safe.
der, wie man so Tennis spielen kann mit so einer Durchschlagskraft und sich mit 2,1 Meter so bewegen kann und so aufschlagen kann mit seiner linken Klebe und ist vom anderen Stern. Also da wäre wirklich auch noch deutlich mehr drin gewesen und ist es vielleicht hoffentlich auch noch irgendwann mal wieder. Der gehört jetzt für mich jetzt in unserer Runde, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, auch in underrated, in unserem Top 5 underrated Pick.
Richtig guter Pick. Auf jeden Fall, ich werfe noch einen anderen Lefty rein. Shapovalov. Aktuell Nummer 127 im Ranking.
Auch verletzt gewesen, aber auch vor der Verletzung
Hat schon
hat schon
mal
mal höher
höher
gekickt.
gespielt.
Ey, das habe ich. Ja, das beste Satz. Ich spiele seit 3 Jahren wieder Kreisliga-Fußball. Der kommt regelmäßig. Ja, der hat auch vor seiner Verletzung schon nicht ganz so das an ihn geheftete Potential abgerufen, aber war dann auch jetzt länger raus. Erklär mal ein bisschen, Molly, warum Chapeau?
Ja, ganz einfach. Also, wenn er gut in Form ist, Top-10-Spieler, hat er auch vom Level her schon gezeigt. Hat eigentlich keine Schwächen, viele Stärken. Als Linkshänder extrem unangenehm. Aber ja, sein Coach hat, also sein ehemaliger Coach Mika Juzhny, hat vor ein paar Monaten gesagt, dass er ein bisschen ja, Professionalität vermissen lässt. Und ein bisschen an seinem Lebensstil arbeiten müsste, um dorthin zu kommen, wo er eigentlich hingehört. Und ja, so eine Aussage sollte man jetzt vielleicht nicht ja, auf die Goldwaage legen, aber gibt natürlich schon eine Tendenz, weil wenn jemand, der mit einem zusammengearbeitet hat, das öffentlich sagt, ist da sicherlich zumindest ein Funken Wahrheit dran. Und ja, jetzt nach der Verletzung hat er sich auch normal schwer getan, also hat jetzt nicht geskyrockt mit seinen Ergebnissen, aber dass auf dem Level schwer ist, gar keine Frage. Bin gespannt, ist ja auch noch relativ jung mit 25, aber dass der jetzt in ein, 2 Jahren nicht wieder da ganz oben ist, das wäre jetzt nicht ja, komplett unrealistisch.
Habe ich mit Oskar in den vergangenen Podcasts auch schon drüber geredet, wie schwer es ist, in jungen Jahren professionell zu leben, sich voll auf Tennis zu fokussieren oder auch schon die Aufmerksamkeit auf sich zu haben. Ne? Shapovalov ist ja da ein sehr gutes Beispiel, ist ja eher so auch vom Talentlevel her und vom Aufmerksamkeitslevel her in Kanada, wie Zverev bei uns bereits mit 17, 18 diese Erfolge gefeiert, dann auch beim Heim Masters damals in Kanada gegen Nadal gewonnen, dann total gehypt geworden, dann auch sehr schnell in die Top 20 reingekommen und dann natürlich sehr, sehr viel Geld verdient im Millionenbereich. Ohne dass ich irgendwelche Insights habe, aber genau das ist es ja dann mit Anfang 20 sozusagen, dann nicht nachzulassen, nicht aufs Konto zu gucken und weiter diese Work Ethic zu haben, sondern das Leben zu genießen und vielleicht ein bisschen weniger zu machen und zu daten und Geld auszugeben und zu gucken. Und dann schwimmt man irgendwann nur noch mit. Aber da bin ich auch zu weit weg, möchte ich auch nicht judgen. Wenn Yoshini das gesagt hat, wird da vielleicht auch ein bisschen Substanz dran sein. Aber mit Oskar hatte ich auf jeden Fall im letzten Podcast auch darüber geredet, wie man dann mit Ende 20, zu dem Zeitpunkt, wo du dann auch deinen Durchbruch geschafft hast auf dem höheren Niveau, ein ganz andere Birne und Mindset hat, ne, Oskar, als Anfang 20, wenn seine Freunde, die kein Profi-Tennis spielen, halt, ich sag's jetzt einfach mal, saufen gehen und feiern gehen und sich ausprobieren.
Ja, definitiv. Sind dann zwei verschiedene Welten, ne? Vor allem als junger Spieler dann, ne? Das ist nicht so einfach, wie es dann ausschaut, alles abseits vom Ruhm, ne? Aber klar, wenn man da das richtige Mindset hat und richtig an die Sache rangeht und nur auf den Erfolg hinaus ist, dann kann das schon alles gehen, keine Frage.
Gibt es noch einen Spieler aus der zweiten Reihe oder eine Spielerin, die euch zwischenzeitlich noch eingefallen ist? Ihr habt ja jetzt schon gute Picks auch genannt.
Gibt jetzt habe ich bei den Challenger in Lugano, den Oscar auch schon gespielt hat dieses Jahr, wie er vorhin gesagt hat, George Lloyd Harris,
Ja.
war auch verletzt, also stand auch schon deutlich unter 50, eher bei 30 und hat jetzt Anfang des Jahres, kann man schon sagen, so wie ich es einfach wahrgenommen habe bei den Turnieren, nach Koblenz ein bisschen ja, mental gestruggelt mit der Motivation. Also da, wo ich ihn halt gesehen habe, da hat er jetzt bei weitem nicht das gespielt, irgendwie, was er spielen kann. Und war einfach ein bisschen durch von der Birne her. Hat er auch gesagt, also als ich mit ihm gesprochen habe, also ist jetzt nicht irgendwie frei erfunden und jetzt auf einmal hat er wieder einen Challenger gewonnen aus dem Nichts. Ja, zeigt einfach,
Hast
dass.
du ihn aufgebaut?
Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen und dass er jetzt in Dubai lebt und er Dubai liebt und warum man ja sicher pro Dubai als Wohnort sein kann und was es da vielleicht auch für Cons gibt, wenn man sich dafür entscheidet. Aber ja, ist jetzt auch ein weiterführendes Thema, aber war einfach sehr, sehr interessant. Und ja, der hat jetzt einfach einen Challenger gewonnen. Wieder, was natürlich zeigt, dass er von jetzt auf gleich, wenn er hochschaltet, sicher noch ein, zwei Level drüber spielen kann. Und deswegen auch nochmal ein Pick für aktuell underrated Player.
Die Gemeinsamkeit, die jetzt bei allen Spielern von uns drei genannten war, dass sie eine Verletzung zu überstehen hatten. Gibt es noch jemanden, der einfach sein Potenzial nicht voll abruft, aber fit ist und so? Wenn nicht, besprechen wir das nochmal in einer weiterführenden Folge.
Fällt mir jetzt auf
Okay,
Anhieb keiner
machen
ein.
wir. Nee, dann alle. Das wäre noch eine krassere Tour. Stell dir mal vor, alle Spieler würden immer an ihrem Limit spielen und immer ihr Potenzial erreichen. Dann würde um jeden Weltranglistenpunkt nochmal ein richtiger, krasserer Kampf ausbrechen. Wir sind langsam am Ende dieses sehr, sehr schönen, intensiven Podcasts mit Oskar Otte. Oskar, Glaskugel ist immer ein bisschen schwierig. Du hast es auch sehr ausgeführt, was du alles tust, um deinen Knie in den Griff zu bekommen. Kannst du so gut es geht mal skizzieren, wenn es jetzt keine Rückschläge mehr geben würde, wie es für dich weitergeht? Also wahrscheinlich noch Sandplatztennis oder dann auf Rasen wieder einsteigen. Ist Rasen eigentlich, also ist der Untergrund schonender für deinen Körper als Sand?
Das kann ich dir gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, welcher Untergrund am besten ist.
Verstehe.
Also wenn es jetzt ideal läuft, dann was haben wir denn jetzt Ende April? Ja, Ende Mai, Mitte, ja, eher Ende Mai wieder ins Turniergeschehen einsteigen. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was da ist. Da ist, glaube ich, noch. Es könnte ein Challenger in Deutschland sein, Karlsruhe auf Asche, also auf jeden Fall Asche. Da dann wieder einzusteigen, bis Anfang Juli versuchen, ein paar Turnierchen zu zocken. Egal wo es dann ist, wahrscheinlich Asche Europa. Rasen mit dem Ranking, geht natürlich nur, wenn ich eine Wildcard für die Quali irgendwie bekomme bei den deutschen Turnieren.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, also Halle, wenn du fit bist, also jetzt, wenn du fit bist, dann soll, also ich bin nicht in der Position, das zu fordern, aber
Ja, leider.
Halle sollte, also Wir arbeiten dran. Nein, aber als Journalist wäre es nicht angebracht, das zu fordern. Aber rein von der Logik her, nach dem, was du auf Rasen spielen kannst, du hast dort Halbfinale gespielt, du bist Publikumsliebling, der die Zuschauer auch animiert, so, ohne dass du irgendwelche GIFs entwickeln musst, die dann um die Welt gehen. Aber das wäre eigentlich ein guter Pick und vor allem auch ein deutscher Pick, wo man weiß, der kann auf Rasen halt auch mal Runden gewinnen. So, genug Promo gemacht. Also wenn das wäre schon schön.
Ja,
Ja,
100%. Also ich,
wäre schön.
ja, ich, ist schwer für Oscar, glaube ich, sich dazu jetzt groß zu äußern. Aber also ich bestätige mal deine Aussage und nehme ihm so ein bisschen die Antwort ab. Ist natürlich, also liegt ja auf der Hand.
Gut, und Wally, bei dir, du bleibst jetzt noch, du bist mit deinem Coach in England und spielst nächste Woche nochmal dasselbe Turnierlevel, ne?
Ja, genau. Also da geht es dann wieder von vorne los. Gleiches Turnier, gleiche Anlage, wahrscheinlich die gleichen Gegner. Nur diesmal vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet durch ein paar Trainingstage vor Ort.
Können wir jetzt mal kurz noch eine Minute drüber sprechen? Bedingungen schwierig. Ich habe gesehen, Tiebreak im zweiten Satz in der zweiten Runde verloren und dann im dritten weggegangen.
Ja, ich habe gegen eine Wildcard verloren, die 1200 steht, wo ja, es ist einfach sehr, sehr schwer, so ein Match für sich einzuordnen und zu verarbeiten, weil ja, man ratet den Gegner irgendwo immer ein bisschen nach der Rangliste. Ich habe aber ein sehr ordentliches Match gespielt und kann nicht sagen, dass ich irgendwie ja, groß mir was vorwerfen kann, sonstiges. Der Gegner hat einfach wirklich unglaublich gut gespielt. Bisschen Spielglück dabei. Ich war 2 Punkte vom Matchgewinn weg und tatsächlich muss ich dann sagen, dass er nicht unverdient gewonnen hat und ich nicht schlecht gespielt habe. Und ja, so schwer es mir auch fällt, wie gesagt, bei der Ranglistenposition und auch den Ergebnissen, die er sonst so hat an dem Tag, war ich mit einer sehr ordentlichen Leistung, habe ich nicht gewonnen. Ja.
Okay. Oskar, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du trotz Family, Hund und Aufbauphase dir 1,5 Stunden Zeit genommen hast an einem Samstagvormittag. Dank bitte auch deiner Frau,
Mache ich.
dass sie dich das hat machen lassen. Und ich bedanke mich bei den Hörern des Advantage Podcasts und bei den Patreons und überlasse das Schlusswort, das habe ich jetzt beschlossen, für die Zukunft immer Daniel Masur.
Ja, für die Zukunft, solange das gut geht. Ja, vielen Dank, Oskar, auch von meiner Seite. Für deine Zeit war richtig, richtig interessantes Gespräch. Ich hoffe, wir bekommen da auch ordentlich was an Feedback zu. Bin ich aber sehr, sehr sicher. Wünsche dir jetzt auch heute auf jeden Fall gute Recovery weiterhin. Und in meinem Turnierplan ist Karlsruhe auch. Ich hoffe, dass es für dich klappt. Wir uns da dann wiedersehen. Würde mich enorm freuen. Und sag mal an alle Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jetzt hat Oskar aber gar nicht Tschüss gesagt. Wir müssen Oskar noch die Chance
Ich
geben,
dachte,
dass er
er
auch mal
sagt jetzt
spielt.
Tschüss.
Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch beiden. Hat mega viel Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns bald alle wieder. Und auch danke an die Zuschauer. Viel Spaß beim Zuhören und bis demnächst. Tschüss.